Achtung.
Jo. Herzlich willkommen, ihr wunderbaren Zuhörer unseres glorreichen Podcasts namens DevCouch. Wir sind wieder da nach einer langen Pause, einer zu langen Pause. Links neben mir der Manuel Wenk, rechts neben mir Thomas Krause. Ich bin Oliver Vogel und heute ist etwas Unfassbares passiert. Wir haben einen neuen Bundeskanzler nach dem zweiten Wahldurchgang. Ist Friedrich Merz tatsächlich unser Bundeskanzler? Freuen wir uns?
Geht so.
Es ist furchtbar.
Zumindest hat er keinen Hund überfahren. Wobei, weiß man nicht, ne?
Das ist die Geschichte, die alles irgendwie überschattet, ne? Also,
völlig
Merz, Bundeskanzler, völlig scheißegal, aber Linda hat einen Köter überfahren von einem Prominenten.
Wir wissen aber nicht wer.
Von Wolf Bauer.
Ja, nicht angeleint, ohne Helm.
Ja. Aber der Hund war klein und nicht angeleint, genau.
Ja. Kann passieren, ne?
Relativiert das jetzt irgendwie? Ich meine, der war nicht angeleint, der war klein. Ist es jetzt schlimmer deswegen? Ist es besser deswegen?
Also stand zumindest in jedem Artikel, den ich darüber gelesen habe, der Hund war nicht angeleint.
Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das war irgendwie sehr, sehr wichtig zu betonen.
Ja.
Vielleicht hat dann doch der Lindner das selber durchgestochen irgendwie in die Bild-Zeitung.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich meine, dass der Hund nicht angeleint war, macht die Sache wieder ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen abgedämpft, aber das war dann wieder trotzdem der Hund eines Prominenten. Das macht es wieder schlimmer, weil es war nicht irgendein Hund. Es war ein prominenten Hund. Das macht den Hund auch irgendwie so ein bisschen prominent. Also das qualifiziert ihn ein bisschen höher.
Wertvoller,
ja.
Ne?
Ja, ja, ja. Das möchte ich direkt aufgreifen, das Thema. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass uns jemand eine großzügige Spende für Auphonic hat zukommen lassen. Auphonic ist der Dienst, der den Klang unseres Podcasts verbessert, wo wir das am Ende immer noch mal einer durchschieben, auch um so ein Leveling zu machen und so und Störgeräusche rauszufiltern. Und ich wusste aber nicht, woher das kommt und hatte dann ja in der Sendung gefragt. Und auch da hatten wir schon die Theorie, dass das von Christian Lindner kam, diese Spende. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Stellt sich raus, stimmt nicht, es war Stefan. Dass mein Name nicht auftauchte, lag vermutlich daran, dass nach dem Abschluss des Kaufes auf Auphonic ein Fehler auf der Webseite auftrat. Von meiner Seite aus kann es auch so bleiben. Oh, jetzt habe ich den Namen genannt. Ja, Stefan. Ich habe zumindest den Nachnamen nicht gesagt. Vielen Dank. Das ist sehr nett.
Stefan, wir danken dir.
Genau.
Von ganzem
Falls sonst
Herzen.
Andere Hörer noch das Bedürfnis haben, auf devcouch.de gibt es irgendwo einen Link, wo man uns auf Auphonic Spenden zukommen lassen kann. Das führt dann dazu, dass wir das nicht selber bezahlen müssen.
Können wir nicht mal wieder eine aktualisierte Einkaufsliste oder Wunschliste von Amazon da publizieren?
Kannst du gerne machen.
Wir nehmen aber auch so Snacks und Essen und so. Ne? Also über den Baumkuchen haben wir uns auch gefreut.
Oh ja,
der Baumkuchen
war toll. Ja.
Boah,
ist jetzt leider die Zeit schon wieder ein bisschen vorbei für Baumkuchen, ne? Aber es gibt auch andere leckere Sachen.
Ja, wir haben zum Beispiel damals auch diese Brain Boost Pillen bekommen, die wir uns während der Sendung eingeschmissen haben.
Die ballern immer noch.
Ja, ich hatte eine Woche Verstopfung. Und schlauer bin ich auch nicht geworden. Aber genug von mir. Thema Nummer 1. Es gibt eine neue JetBrains Rider-Version, die IDE meiner Wahl. Eigentlich ist es gar nicht so spektakulär, gibt einen Link in den Shownotes, wer möchte, kann da durchscrollen. Zwei Sachen fand ich bemerkenswert. Die KI-Unterstützung, die da drin steckt, ist jetzt kostenlos. Beziehungsweise die haben die aufgesplittet, glaube ich, in drei verschiedene Stufen. Die kleinste ist kostenlos, hat dann irgendwie eine begrenzte Anzahl von Requests oder so, die man gegen diesen Cloud-Service schicken darf. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Wer dieses All-Products-Abo hat, kriegt diese mittlere Version mittlerweile kostenlos. Die musste man früher extra bezahlen und dafür gibt es dann jetzt auch noch eine Pro-Version. Auch da weiß ich nicht genau, wo da der Unterschied ist.
Ich habe die abgeschaltet.
Für mich funktioniert das ganz gut.
Ich habe die abgeschaltet. Diese Textvervollständigungsvorschläge, die haben mich die ganze Zeit belästigt und einfach gestört in meinem Arbeitsverhalten. Der hat dann Texte ersetzt, die wollte ich gar nicht. Ich musste das immer wegklicken und ich musste so oft Escape drücken, 15 Mal.
Ist tatsächlich auch mein Problem. Ich habe mein Leben lang, war ich dran gewöhnt, mit Tab den Vorschlag von IntelliSense zu übernehmen. Der nimmt jetzt aber den KI-Vorschlag und Enter übernimmt das von IntelliSense. Und ich habe so oft in den letzten Wochen irgendwie auf Undo gedrückt oder Steuerung Z gedrückt, um das wieder rückgängig zu machen. Also, ja. Das war ein bisschen ärgerlich, naja. Was aber ganz cool ist an der Integration, ist, dass du das dahinterliegende Model auswählen kannst und auch lokale Models per Klick irgendwie anbinden kannst. Das haben die ganz schön gemacht.
Aber wie ist das? Was hat das Ding jetzt drauf? Editiert das dann den Text noch?
Ja.
Editor, hat es eine Übersicht, also hat das irgendwie eine Kontextsuche über das gesamte Projekt?
Nein.
Aber was kann das Ding?
Das kann eigentlich, das würde ich sagen, was Copilot auch kann im Wesentlichen. Ne? Also du hast halt klassischerweise diesen Chat, du kannst einen Code markieren oder eine komplette Datei anklicken und kannst dann Fragen dazu stellen. Das komplette Projekt analysiert er nicht, macht Copilot meines Wissens aber auch nicht.
Korrigiere mich, Thomas. Mittlerweile schon.
Ach, also es gibt ja
die komplette Solution. Also es gibt ja bei Copilot drei verschiedene Stufen, die jetzt so langsam wieder zusammenwechseln. Es gibt dieses ganz einfache Copilot-Chat, das ist so ein bisschen, das klingt so wie das, was du jetzt von Ryder beschrieben hast. Mhm. Dann gibt es Copilot-Edits, da kannst du quasi ihn direkt auf den Dateien arbeiten lassen. Das heißt, wenn er irgendwelche Änderungen macht, dann kannst du die im Editor so inline direkt sehen und akzeptieren
oder
verwerfen.
Das geht da auch.
Und es gibt den Copilot Edit Agent Mode, da arbeitet der quasi ein bisschen autonomer, also macht automatisch dann auch Vorschläge für ganz verschiedene Dateien in deinem Projekt. Und dann kannst du auch quasi ihm einfach allgemein sagen, keine Ahnung, also der sucht selbstständig innerhalb deines Projektes.
Ja, okay. Also es gibt von JetBrains auch noch ein ganz neues Produkt, das heißt Juni oder Juni, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das ist, ich weiß nicht, so eine Art Projektgenerator oder so, wo du quasi beschreibst, was du eigentlich machen willst und der erzeugt dir den gesamten Code, auch immer mehrere Dateien hinweg. Da kann ich aber noch nichts zu sagen, weil das für Wider noch nicht funktioniert. Das läuft aktuell in IntelliJ, PyCharm, WebStorm und GoLand. Aber in den anderen IDEs noch nicht. Ansonsten finde ich diesen Assistant eigentlich ganz okay. Der kann halt auch Commit-Messages erzeugen und so, ne? Und was die Dinger halt irgendwie, ja, irgendwie alles können mittlerweile, ne? Oder kann dir Tests generieren.
Dafür ist das vielleicht ganz praktisch, ne? Oder halt irgendwie die Log-Einträge vielleicht übersetzen oder sagen: Hör mal, hier ist eine Klasse, mach mal die Log-Einträge rein, so wie das irgendwie Sinn macht.
Ja.
Und das mit den Unit-Tests ist vermutlich, auch ganz nett.
Was wir jetzt im Projekt in den letzten Monaten häufig gemacht haben, wir haben unsere Unit-Tests überarbeitet und haben viel mit Source-Generatoren gemacht. Also wir verwenden zum Beispiel Mediator und da musst du ja, das ist ja sehr geschwätzig, wenn du irgendwie sagst, mocke mir diesen Request mit dieser Response in dem Command-Bus und so. Und dafür haben wir Generatoren geschrieben, die das dann typisiert machen. Also wir können jetzt irgendwie sagen, sys.commandbus.setup Customer Creation Request oder so.
Ein Source Generator.
Genau, das generiert einen Source Generator, weil der halt erkennt, was haben wir für Requests und was haben die für Responses und so. Und dann baut er das direkt auf und die Verifies auch und so. Und das fand ich ganz cool. Das konntest du dann halt einmal diesem KI-Assistant irgendwie sagen. Ne? Und konntest sagen, guck mal, das hier haben wir jetzt so umgebaut, dass du es dadurch ersetzen kannst. Und jetzt ersetzt man das mal im gesamten Projekt nach diesem Muster. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also halt so, ja, so das, was vorher auch irgendwie so ein Code-Monkey halt hätte machen können oder so, aber was halt so typische Fleißaufgaben irgendwie, ne? Das geht ganz gut. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht so drüber sprechen, weil was für mich ganz interessant war, waren zwei Sachen. Plugins, also Wider hat ja Plugins wie Sand am Meer. Früher war es so, dass man die immer von Hand aktualisieren musste. Dann ging so ein Pop-up auf, es gibt ein Update, dann musst du da draufklicken, Update, und dann sagt er, ja, okay, willst du jetzt die IDE neu starten, um das Plugin neu zu laden und so. Das funktioniert das automatisch, der aktualisiert die meisten Plugins voll automatisch und kann die auch teilweise beenden und neu starten. Bei den meisten musst du allerdings immer noch einen manuellen Neustart machen, aber du musst sie zumindest nicht mehr von Hand updaten, wenn du das aktivierst. Und das andere, was ich ganz nett fand, war das Link-Debugging. Wir hatten schon mal über, ich habe vergessen, es gab so ein Plugin für Visual Studio, Bug8, Und hinterher hieß es, glaube ich, Ostcode. Mhm. Und das war so eins der Features, wenn du so eine Kette hast aus irgendwie mehreren verschachtelten Link-Befehlen. Ne? Also machst irgendwie einen Order, ein Where, Select First, Group By, bla bla. Der hat dir das so visuell aufbereitet, ne? Was von der Ausgangsmenge dann nach welcher Operation noch da war. Und das können die jetzt in Wider auch. Mhm. Die Bugging von Link-Abfragen, ja, im Debugger halt. Könnte manchmal auch hilfreich sein. Ansonsten, ja, es gibt halt wahnsinnig viele Updates und neuer C-Sharp 14 Support und neue Analyzers und irgendwelche Waslin-Features, was auch immer, als nichts.
Und C-Sharp 14 Support ist doch ganz nett, dann können wir diese neuen Extension-Properties mal ausprobieren.
Ja. Jetzt spoiler doch nicht, Mann, Oliver.
In der Cliffhanger.
Eine neue File,
später mehr.
Eine neue File-Ansicht gibt es noch. Das habe ich auch zwei, dreimal benutzt. Wenn du was in Visual Studio, die das heißt, glaube ich, auch Solution Explorer, ne, was der da ist, den kannst du jetzt auf einen anderen Modus umschalten, dass er dir das quasi nicht in der Solution-Ansicht, sondern auf einer File-System-Ebene anzeigt.
Ging doch vorher auch schon. Ein bisschen versteckt.
Ja, war das so? Mhm. Aber da kannst du tatsächlich.
Ja, du konntest auf Solution klicken, dann klickst du drauf, dann öffnet sich ein Kontextmenü oder so eine Dropdown, dann hast du so ein Auge gehabt und der zeigt dir dann irgendwie das Ganze auf File an sich.
Ja, das ist aber, glaube ich, noch ein bisschen was anderes gewesen, weil der immer von dem Solution-Folder ausgegangen ist. Und es kann sein, dass du einen Projektordner hast und da drin hast du einen Folder, was weiß ich, Docs, Tests und darunter vielleicht noch Source und darunter liegt deine Solution-Datei. Und diese neue Ansicht geht von der Root des Repositories aus. Also da kannst du auch noch Ebenen nach oben und unten navigieren, ne, bis zu dem Repository
Root quasi. Okay, das ist wirklich praktisch.
Ja, also ist jetzt alles nichts, ich sagen würde, Mensch, das ist ja eine super tolle Megakiller-Feature, aber.
Was mir auffällt, ist, sie sagen, jedes Update. Ja, der Debugger ist noch besser geworden, der Debugger ist noch besser geworden, aber ist immer noch scheiße.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich.
Also, wie viele Jahre wollen Sie das noch verbessern? Mach es neu.
Ja, also auch diesmal ist der Debugger wieder besser geworden, aber der von Visual Studio ist zugegebenermaßen besser, finde ich auch, ja.
Ja, könnt ihr das nicht einfach nachbauen? Also ich meine.
Ist aber bei Visual Studio Code genauso irgendwie. Also da kommt irgendwie an Visual Studio nichts dran. Mhm.
Ist es wirklich so?
Was mir gerade noch eingefallen ist, als ihr über quasi diesen AI-Assistant gesprochen habt und was man alles machen kann und was ihr damit gemacht habt. Ich habe jetzt einen Blogartikel von Microsoft gelesen über Projekte, die sie automatisch konvertiert haben mit AI. Und zwar hatten die wohl noch etliche Solution-Files, die noch im alten Format irgendwie waren. Oder nicht Solution-Files, sondern Project-Files. Und die wollten sie irgendwie alle automatisiert konvertieren oder haben das zuerst manuell gemacht und haben gemerkt, das war irgendwie jetzt ziemlich viel Zeit gebraucht. Und dann haben sie sich dafür irgendwie was geschrieben, was das dann mit AI automatisch macht und meinen auch, das hätte super geklappt und hätte irgendwie an Compute-Ressourcen am Ende irgendwie nur $1 oder so gekostet. Mhm.
Cool.
Kann man sich vielleicht mal so ein leichtes Light-Reading.
Ja. Haben wir auch einen Link zu in den Shownotes. Und dazu ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen, wir haben mal über die SLNX-Dateien gesprochen. Das ist ja dieses neue vereinfachte Solution-File-Format von den .NET-Projekten. Die hatten ja oder haben ja immer noch das Problem, dass die relativ undurchsichtig sind. Ne? Da sind sehr, sehr viel GUIs drin in irgendeiner merkwürdigen Form. Und wir haben jetzt aktuell ein Projekt, was irgendwie fast 300 Projekte in der Solution hat. Und weil da dauernd Sachen hinzukommen, gibt es immer Ärger beim Merging. Und diese SLNX machen das ja viel einfacher. Und wir haben auch, ich weiß nicht, in der vorletzten Folge oder so drüber geredet, dass es jetzt ein Command-Line-Tool gibt, wo du, also das .NET-Tool kann dir die SLN in SLNX konvertieren. Das haben wir gemacht bei uns im Projekt und es hat sehr gut funktioniert in Rider. In Visual Studio gab es allerdings schon die Ausnahme, dass die SLNX-Dateien nicht standardmäßig mit Visual Studio verknüpft sind. Da haben sich ein paar Kollegen darüber beschwert, weil die dann nicht mehr in ihrem gewohnten Workflow mit der rechten Maustaste oder zuletzt verwendete Projekte oder so, das taucht da drin irgendwie nicht auf. Und du musst in Visual Studio noch ein Häkchen setzen, dass du den SLNX-Support aktivieren willst. Nachdem die das gemacht hatten, war alles super und es hat auch, ist auch wirklich viel einfacher, hat voll viel Arbeit abgenommen. Alle Toolchains, alle Builds und so laufen alle weiter. Das funktioniert echt gut. Und in Wider ging es sofort out of the box. Die haben allerdings das Problem, wenn du ein neues Projekt hinzufügst und dir dann die Datei anguckst, die SLN-Datei, dann verwenden die Backslashes da drin statt Slashes, wie das Tool das macht von Microsoft. Und am Anfang habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich richtig? Könnte es sein, dass Wider das richtig macht oder so? Und habe dann irgendwie immer nach einer Spec oder so von diesem Dateiformat gesucht. Ich habe aber keine gefunden. Und aus Gründen der Einheitlichkeit haben wir es dann immer manuell in Slashes geändert. Das geht ja dann, ist ja jetzt auch kein Riesenaufwand. Und ist auf jeden Fall alles viel besser als die SLN-Dateien. Also gerade wenn ihr irgendwie große Solutions habt, kann ich das echt empfehlen, das direkt auf SLNX umzustellen. Also abgesehen von den genannten Sachen gab es null Probleme.
Aber du arbeitest doch unter Mac, oder?
Ja.
Mhm. Das heißt, Wider macht unter Mac Dateipfade, die mit Backslash sind?
Ja, ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
Ist auch ein bisschen weird. Also.
Ich habe die Vermutung, dass das quasi eine selbst implementiertes Feature, dass das ein selbst implementiertes Feature von Wider ist und die da einfach nicht zwischen den Betriebssystemen unterscheiden. Beziehungsweise selbst wenn, hätte ich gedacht, da muss eigentlich immer Slash drinstehen und nicht Backslash.
Ja. Was ist denn, oder liegt es vielleicht daran, ist die alte Solution-Datei, sind da vielleicht immer Backslashes drin und die haben, übernehmen einfach eins zu eins den Pfad?
Nee, also konvertiert haben wir das mit diesem Command-Line-Tool. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie das ging, aber du konntest irgendwie über die Projektdatei mit, wir hatten das in, wie gesagt, im letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen, konntest du mit einem Befehl die SLN in die SLNX konvertieren. Dann haben wir die SLN gelöscht und die konvertierte SLNX, die enthielt schon nur noch Slashes statt Backslashes und so. Also das hat er sich dann mehr oder weniger irgendwie ausgedacht hinterher. Ja, fand ich auch merkwürdig, gerade weil es auf dem Mac war und es passte auch nicht zum restlichen Pattern. Es gibt von Microsoft wohl ein Open-Source-Projekt, wo die so ein Reader und Writer für dieses Dateiformat haben. Und ich gehe mal davon aus, weil das alles noch relativ frisch ist, dass das in Wider wahrscheinlich nicht verwendet wird, sondern dass die da irgendwie eine eigene Implementierung von haben. Wird bestimmt noch kommen, aber trotzdem, wie gesagt, ist alles besser in großen Projekten als die SLN-Dateien. Also mit dem Schmerz kann man ganz gut leben, denke ich.
Ja, besonders wegen den Merge-Konflikten, ne? Wenn zwei gleichzeitig dran arbeiten.
Ja, genau. Harter Cut, ich weiß gar nicht, wollen wir darüber reden? Ich hatte das, letztens passte es irgendwie nicht mehr in die Sendung, weil wir schon so lange gequatscht haben. Ich habe mir ein E-Ink-Tablet gekauft, nicht ohne vorher ganz viele ausprobiert zu haben und die zurückgeschickt zu haben. Also ich wollte irgendwas haben, wo ich auch, also ich finde E-Ink-Displays toll, die sind halt nur immer zu klein. Und wenn du ein PDF hast, dann ist es blöd, weil die ja auch relativ träge sind, da drauf rumzuscrollen und so. Ne? Teilweise gibt es Sachen aber auch nur als PDF zum Download. Und ich wollte auch was, wo man sehr gut drauf schreiben kann. Also was du so als Notizding nutzen kannst. Das habe ich mal mit dem iPad gemacht. Das iPad war mir aber zu dick und der Stift auf diesem glatten Glas, das fühlt sich auch irgendwie komisch an. Das ist irgendwie sehr rutschig beim Schreiben und so. Und dann habe ich mir gekauft ein Book Tablet Note Air 4C. Hab das ein bisschen ausprobiert. Das ist quasi ein Android-Tablet mit einem großen farbigen E-Ink-Display. Und dann stellte sich raus, war halt doof. Also das Display war schlecht. Das war einfach sehr, sehr dunkel. Und ohne, dass man die Beleuchtung angemacht hat und auf Full Power gestellt hat, war das einfach schlecht zu erkennen.
Aber das war jetzt das, was du uns gezeigt hast.
Nee. Das habe ich dann zurückgeschickt und habe mir gedacht, kann doch nicht sein, weil das allererste, was ich gesehen habe, das war das, was ich euch gezeigt habe, war das Remarkable Paper Pro. Und das ist sehr teuer, es kostet 650 Euro und ich habe mir gedacht, gebt doch nicht 650 Euro für so ein Ding aus, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. Also habe ich dieses Book-Ding genommen, war damit unzufrieden, habe es zurückgeschickt und habe dann stattdessen ein Huawei MatePad Paper bestellt. Ein Gerät, was wohl gar nicht mehr auf dem Markt ist. Da ist auch halt dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Harmony OS oder so, also dieses Huawei-eigene System drauf. Das war schon besser, aber es funktionierte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die haben zum Beispiel eine Synchronisation. Und wenn ich irgendwas aufschreibe auf diesem Ding unterwegs oder wenn ich ein PDF da drauf haben will, dann will ich natürlich, dass das irgendwie alles hin und her synchronisiert ist, damit ich die Dateien auch auf dem PC habe oder irgendwo anders im Zugriff und nicht nur da drauf. Und das hat aber alles nicht richtig funktioniert. Das mag daran liegen, dass das Gerät schon wieder vom Markt verschwunden ist und vielleicht da irgendwie nicht mehr richtig supported wird oder so, keine Ahnung. Das war besser als das Book, das war auch billiger, aber auch das habe ich wieder zurückgeschickt. Und am Ende habe ich was gekauft, genau das genannte Remarkable Paper Pro, und das ist wirklich sehr, sehr gut.
Für 650 Euro.
Für 650 Euro, ja, inklusive Mehrwertsteuer. Aber hat mit Abstand das beste Display, hat die beste Synchronisation, ein mega hochwertiges Gehäuse, ist dünner als ein iPad und das Schreibgefühl finde ich super. Also es ist das erste Gerät, auf dem ich wirklich richtig, richtig gut schreiben kann, wie auf Papier. Die haben so Kohlefaserspitzen in dem Stift, die verbrauchen sich wohl auch. Also die muss man ab und zu mal, die kosten aber nur ein paar Cent, irgendwie austauschen. Ich habe jetzt schon sehr viel damit geschrieben, das habe ich aber noch nicht gehabt. Die Synchronisation ist super, du kannst PDFs annotieren, kannst in PDFs rauszoomen, hat ein Farb-E-Ink-Display und das kann sehr wenig eigentlich. Also du kannst da keine Apps drauf installieren, da ist kein Browser drauf oder so, aber zum Lesen, Schreiben und halt all das, was ich damit machen wollte, ist es wirklich sehr, sehr gut. Läuft wohl irgendein Custom Linux drunter oder so, aber da kriegt man nichts von mit.
Klingt jetzt erstmal wie so eine kleine Odyssee.
Ja, so ein Luxusproblem irgendwie. Also ich hätte mir auch einfach einen Block Papier kaufen können und hätte das dann hinterher einscannen können. Und die PDFs hätte ich natürlich auch auf dem iPad lesen können, aber ich finde es schon, so ein E-Ink-Display ist schon ganz cool. Ne? Also ich meine, E-Book-Reader haben ja auch nicht umsonst irgendwie diese Displays in der Regel.
Also wenn du mich fragst, meine Schrift sieht überall missraten aus. Das macht dann auch so ein überteuertes E-Ink-Display nicht besser.
Ja, ja.
Leider.
Ja. Ja, wir hatten das vor ein paar Wochen ja mal hier ausprobiert und ich fand das schon ziemlich cool. Das Problem ist halt nur, dass es halt wirklich nicht mehr kann, als irgendwie so PDF-Dateien quasi anzuzeigen. Ne? Also
ja, also es kann viele Formate. Ja. Ja, aber ich bin, also wie gesagt, das war genau die Anforderung, die ich gehabt habe und die macht es wirklich irgendwie mit Bravour. Auch die Synchronisation, ne? Also du hast eine App, die im Prinzip aussieht wie die Oberfläche des Tablets und ziehst dir auf dem vom Desktop irgendwie, was weiß ich, ein PDF da rein und das ist sofort auf dem Gerät. Also du hast irgendwie gar keine Latenz. Du kannst auch ein OneDrive und irgendwelche Extensions anbinden, wenn du möchtest, um alle deine E-Books da drauf zu lesen, die du vielleicht online hast. Ja, also es funktioniert echt gut. Also ich bin da ganz zufrieden mit. Ist halt blöderweise das teuerste. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt erst gecheckt, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, warum diese Displays alle E-Ink-Displays heißen. Also ich dachte natürlich, ja klar, elektronische Tinte, die funktionieren alle irgendwie so. Die kommen aber alle von der gleichen Firma, ne? Also die Firma heißt E-Ink, die diese Displays herstellt. Und ich glaube, dass die sich das einfach auch fürstlich entlohnen lassen, irgendwie diese Displays da drin zu verbauen. Und dieses Remarkable Pro hat jetzt halt gerade die neueste Technik davon, wo die halt auch, wo der Background wirklich fast weiß ist und die dann aber trotzdem auch Farbe darstellen können. Es gibt, glaube ich, viele Comic-Fans oder so, ne, die irgendwie Comics auf so einem E-Ink-Display lesen und das ist in Farbe natürlich besser als in Graustufen.
Das wäre natürlich wirklich mein Anwendungszweck.
Ja.
Also für Comics lesen. Animes anzugucken. Oder ja. Zu lesen würde ich mir das fast schon
holen. Allein schon, ich habe irgendwie so ein paar Microsoft-PDFs, hier diesen Microservice Architecture Guideline und so. Das gibt es zum Download bei Microsoft nur als PDF und da sind halt auch viele Grafiken drin und so. Und es ist in Farbe im Zweifel einfach besser. Und du kannst natürlich dann auch selber mit Farbe arbeiten und wie beim Textmarker irgendwie Sachen markieren oder so. Ja, ich bin ganz zufrieden damit. Microsoft Certified Professional oder was bedeutet MCP, Oliver?
MCP steht für vieles, aber gerade als wir beim Rauchen draußen waren, haben wir gesprochen über das Model Context Protocol. Wir haben darüber ein bisschen geschwafelt und dann gedacht so, Mensch, das ist doch ein super Thema jetzt für uns gerade. Model Context Protocol ist im Grunde genommen ein offener Standard, der es dir ermöglichen soll, dass du LLMs die Möglichkeit gibst, auf Geschäftslogiken zuzugreifen. Im Grunde genommen gehst du bei dem MCP quasi hin und erstellst so eine Art semantisches Swagger und hast dann die Möglichkeit, über einen Client mit sogenannten MCP-Servern in Kontakt zu treten und dann einem LLM quasi diese Funktionalität zu geben, dass er damit arbeiten kann. Ich bin da eigentlich durch Zufall drauf gestoßen, weil ich hatte ein bisschen Langeweile, habe mich damit beschäftigt und was ich gemacht habe, war, einfach mal hinzugehen und quasi einem Datenbankschema, das ich habe, gewisse Funktionalität zu bieten, sich zu veröffentlichen für ein LLM. Das heißt, ich habe einen kleinen Endpunkt geschrieben, welches dann das Datenbankschema genommen hat und es dann einem LLM zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und ich habe ein kleines MCP-Programmchen geschrieben, was dann in der Lage ist, Read-Only-Queries auszuführen. So, und dann bin ich hingegangen, habe das vernetzt mit einem GPT 4.1, das hatten die wohl gerade im Angebot gehabt, du konntest damit ein bisschen rumspielen und habe ihm sozusagen gesagt, das ist das Datenbankschema, schau dir das mal an, hier hast du einen Endpunkt, um quasi Queries auszuführen und lass uns mal damit arbeiten. So, dann hat er sich das Schema angeschaut und ich habe ihm dann Fragen gestellt dazu. Ich habe ihm gesagt, so, ja, nimm mir doch jetzt mal hier, fassen wir doch mal hier diese und jene Informationen zusammen. So, und er ist dann hingegangen, hat sich das Schema angeguckt, hat dann auf der Basis SQL-Queries generiert und die dann ausgeführt gegen diesen anderen Endpunkt, den ich mir zur Verfügung gestellt habe und konnte das dann wirklich für mich schön darstellen. Und nachdem ich ihm so ein bisschen erklärt habe darüber, gesagt habe, wie die Sachen zusammenhängen, und er war relativ fix und hat es schnell begriffen, konnte ich mit ihm ganz einfach über die Datenbasis sprechen. Na, und dann hat er teilweise Queries produziert, wo wir dann vielleicht einen halben Nachmittag oder so dran gewesen wären mit irgendwelchen Zusammenfassungen, Aggregierungen und Pivots und keine Ahnung. Und das war einfach total spannend, einfach, dass du dadurch die Möglichkeit hast, einfach tiefer in deine Daten zu gucken und einfach Fragen zu stellen, ohne dass du dann deine Zeit verschwendest.
Aber du hast jetzt einmal Model und einmal Daten gesagt. Ich habe das jetzt so verstanden, Model-Kontext-Protokoll beschreibt quasi das Modell, ne? Und nicht die Daten, die in der Datenbank gespeichert sind, oder? Also
ja, genau. Also das ist, wie schon gesagt, ein offener Standard. Mhm. Mit dem du in der Lage sein sollst, Geschäftslogik zu verbinden mit einem Sprachmodell.
Ja.
Zum Beispiel.
In deinem Fall, ich hatte jetzt verstanden, es hat eigentlich nur zwei Funktionen. Das eine ist irgendwie, gib mir das gesamte Datenbankschema und das andere ist irgendwie, führe diese SQL-Abfrage aus, oder?
Richtig, genau. Einfach so mal als Einstiegspunkt. Das heißt, du hast quasi einen Client, mit dem du arbeiten kannst und du registrierst auf diesem Client deine MCP-Server-Anwendung. Und der Client wäre jetzt beispielsweise ein Frontend wie dieses Open Web UI oder so. Mhm. So, und dann hast du in dem Open Web UI natürlich ein LLM-Model zugeschaltet, zum Beispiel GPT-4 oder halt Claude oder keine Ahnung. Und diese Client-Anwendung ist dann quasi die Schnittstellen zwischen diesen beiden Akteuren. Und man kann sich das Ganze ungefähr so vorstellen wie so ein kleiner RSS-Feed, wo die Daten semantisch aufbereitet sind, über Grunde genommen wie so ein JSON, und teilt das dem LLM quasi mit. Das sind die Daten, das sind deine sogenannten Tools, mit denen du arbeiten kannst. Und dann kannst du die Tools natürlich auch beschreiben. Du schreibst halt ein bisschen was dazu, was das Ding können soll. Es sieht die Parameter, die idealerweise sprechend sind und weiß dann nach einiger Zeit damit umzugehen oder idealerweise vielleicht schon sofort. Ne? Also was man machen könnte, wäre beispielsweise dann so ein Endpunkt oder ein MCP-Tool zu schreiben, wo du sagst, das ist das Datenbankschema, was ich gemacht habe. Dann hast du ein anderes Tool, wo du in der Lage bist, Queries auszuführen und auch die Ergebnisse zurückzuliefern. Und dann könntest du beispielsweise sagen, ich schreibe mir jetzt einen dritten MCP-Server, der einfach eine Schnittstelle bietet zu meinem Gmail-Account, um halt E-Mails zu verschicken. Und dann könnte ich sagen, pass mal auf, das ist das Datenbankschema, hol mir jetzt mal, eine Übersicht aller Kunden raus, wann die in den letzten Monaten was bei uns bestellt haben. Mach mir da schön ein Markdown-Table raus und dann verschickst du das mal bitte an mich per E-Mail.
Und was machst du dann damit?
Das lese ich. Oder ich schicke es weiter an ein anderes LM, dass das vielleicht nochmal aufwertet. Aber die Sache ist halt einfach, du bist dadurch in der Lage, unglaublich schnell ziemlich komplexe Szenarien zu erschaffen. Mhm. Ja, und du musst gewisse Dinge einfach nicht mehr miteinander verbinden, weil sie per se dann semantisch miteinander verbunden sind. Das Einzige, wo ich ein bisschen drauf verlassen muss, ist, dass das LLM damit Bescheid weiß und nicht nachlässig ist.
Mhm.
Ja, und ich hatte also die Erfahrung gemacht, wir haben dann ein bisschen gesprochen über die Daten und der war richtig fix gewesen und konnte mir dann Rede und Antwort stehen und auch Aktionen ausführen. Aber sobald der Erinnerungskontext von dem LLM irgendwie voll ist, dann, ja, du merkst es ja in der Kommunikation, dass dann auf einmal ein bisschen Ballaballa und ein bisschen Delulu wird. Und da musst du aufhören.
Delulu. Ja. Das Wort habe ich auch gestern.
Da musst du wieder von vorne anfangen, aber...
Weißt du, dieses MCP, wird das von allen Modellen quasi so unterstützt? Also ich sag mal von OpenAI, Google, Claude, also die ganzen großen, unterstützen die alle MCP? Also ich glaube, teilweise haben die auch ihre eigenen Protokolle, die sie entwickelt haben, ne?
Also ich glaube, dieses Protokoll ist momentan gerade so ein bisschen so der heiße Scheiß. Und im Augenblick sind sehr, sehr viele große Anbieter damit beschäftigt, ihre gesamten Web-APIs quasi damit zu vernetzen. Ich habe gerade gesagt, beispielsweise Airbnb arbeitet quasi daran, MCP zu veröffentlichen für ihre gesamte für ihr gesamtes Buchungssystem. Mhm. Ja, und dadurch bist du halt hast du die Möglichkeit, mit einem LLM später zu sagen, ja, guck mal nach irgendwelchen günstigen Angeboten auf Airbnb und buche dies oder jenes für mich. Und dann kannst du damit noch irgendwie, was weiß ich, eine andere Schnittstelle ansprechen zu einem Buchungssystem vom Flughafen, dass du sagst, ja, such mal den günstigsten Flug raus und wie passt das alles zusammen. Und damit kannst du im Grunde genommen relativ mächtige Szenarien in relativ kurzer Zeit ja, abbilden.
Cool. Und während der Oliver das vorhin erzählt hat, habe ich mir gedacht, ach, das ist sehr interessant, wie funktioniert denn das wohl, wenn ich das jetzt wirklich benutzen will? Und habe irgendwie bei Google gefunden, es gibt zum Beispiel einen Microsoft SQL Server, MCP Server. Ich sehe hier, dass der installiert wird über pip install, also vermute ich, dass das irgendein Python Dingen ist oder so. Ich bin jetzt irgendwie in der Python-Welt nicht so bewandert, aber das sieht, der Link ist in den Shownotes übrigens, so aus, als würde man das quasi einfach installieren und würde da ein paar Environment-Variablen setzen, um Zugriff auf den SQL-Server zu geben. Und die empfehlen dann eine Anwendung zu verwenden, die Claude Desktop heißt. Was glaube ich nach einer auch kurzen Google-Recherche einfach mehr oder weniger irgendein Client ist, der sich zu irgendwelchen LLMs connected, ein paar Extension Points hat, aber auch irgendwie Grafiken erzeugen kann und so ein Zeugs. Und genau, damit wäre das dann wahrscheinlich möglich. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es sieht relativ easy aus. Genau, also so das Schema des SQL-Servers an das LLM durchzureichen.
Ein weiterer MCP-Client ist übrigens Visual Studio Code, also der GitHub Copilot in Visual Studio Code.
Ja.
Da kannst du also auch beliebige MCP-Server einbinden.
Mhm.
Erstmal in diesem Blogartikel, wo wir vorher drüber gesprochen hatten, da kommt jetzt alles wieder zusammen, wo Microsoft quasi automatisch ihre Projekte konvertiert haben. Die haben das ursprünglich auch über so ein MCP quasi angemacht und dann in Visual Studio Copilot dann eingebunden. Später haben sie es dann über ein Kommandozeilentool noch stärker automatisiert, aber das heißt, das ist auch so ein Beispiel, wie man das gut nutzen kann.
Mhm.
Genau, und hier bei den Servern gibt es auch auf der Seite, die wir verlinkt haben, Model Context Protocol IO, auch etliche Beispiele. Also da gibt es auch für Dateisysteme schon fertige Server, SQLite, für irgendwie Browsen im Web. Also es sieht schon ziemlich cool aus. Kann mir vorstellen, kann man echt viele Sachen machen. Wenn man
ja, und vor allen Dingen, das kostet ja nichts. Ja, also ich meine, die Entwicklung dafür ist im Grunde genommen relativ easy gewesen. Ich habe hier von Microsoft dieses Model Context Protocol SDK genommen. Das war letzter Stand, war das in der Alpha 014 gewesen. Und im Grunde genommen baust du dir damit eine Konsolenanwendung zusammen, sagst dann, hast da einige Attribute quasi, die du, mit denen du quasi deine Methoden oder deine Geschäftslogik annotierst. Und dann sagst du in der Konsolenanwendung, ja, hol mir jetzt die Tools aus dieser oder jenen Assembly oder du gibst die Typen halt direkt. Und der passt die Typen dann mit Reflection, liest die Attribute aus. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ja, ich veröffentliche die jetzt entweder als, als Konsolenanwendung, sodass der entsprechende Client dann über Standard-In und Standard-Aus darüber kommuniziert. Oder du sagst, ich baue mir direkt einen Web-Endpunkt zusammen, sodass du da irgendwie dieses JRPC-Protokoll verwendest, so als Datenaustauschformat. Das bedeutet im Grunde genommen, könntest du deine Geschäftslogik, die du eh hast, beispielsweise irgendwelche Mediatoren oder so, einfach damit annotieren, passt die dann über diese Konsolenanwendung ab und dann bringst du die entweder als Webanwendung zu Azure und publizierst dann quasi die Funktionalität oder du lässt es halt lokal, wenn du jetzt also einen lokalen Client irgendwie hast und du hast dein lokales LLM laufen oder es muss ja nicht mal ein lokales LLM sein, du kannst dir dann auch was weiß ich, Claude zu schalten oder GPT-4, dann würde das quasi bei dir lokal auf dem Rechner irgendwie laufen. Aber die Entwicklung, die war jetzt irgendwie super easy, muss ich sagen. Und aber das hat einen unglaublichen Impact einfach gehabt, weil du bist in der Lage, super schnell dir Dinge zusammenzubauen, wo du normalerweise jetzt zumindest im Backend wesentlich länger brauchen würdest.
Ja. Ja, was mir hier jetzt auch auf den ersten Blick echt ganz gut gefällt, es gibt ein C-Sharp-SDK, was wohl auch zusammen mit Microsoft entwickelt wurde, also ein MCP-Protokoll C-Sharp-SDK, der Link ist auch wieder in den Shownotes zu finden und da ist relativ straightforward, denke ich, für jeden .NET-Entwickler da so einen Server aufzusetzen, ne? Also du hast einfach eine Middleware, sagst irgendwie @MCP-Server, sagst Standard-IO-Server-Transport, also ja, wie die irgendwie die Daten da oder das Schema oder das MCP-Modell halt übertragen willst. Und dann haben die hier im Beispiel, ist im Prinzip, wie du gerade gesagt hast, Oliver, annotieren die halt irgendwelche Klassen oder irgendwelche Datenmodelle noch so ein bisschen, ne, haben noch ein paar Descriptions und so dazu. Ja, und das ist ja jetzt irgendwie dann nur noch, oder kein gravierender Schritt wahrscheinlich mehr, dass wenn du die nächste Version von ASP.NET Web API hast oder so und die sowieso Swagger und sowas generieren können, halt auch so ein Model bereitzustellen.
Ja, also ich meine, das war jetzt wirklich, wirklich keine Kür gewesen. Und das Ganze klingt natürlich, wenn man da jetzt die Doku noch nicht gelesen hat, irgendwie ein bisschen mystischer, als es im Endeffekt ist. Also im Grunde genommen wird da einfach ein RSS-Feed, so kann man das vergleichen, oder ein JSON-Dokument erstellt, wo einfach drin steht, welche Möglichkeiten du hast. So, du mit einer Description vielleicht, ja, in irgendwelcher Freitext, in irgendwelchen Freitexten, die du machst, damit dann quasi das Sprachmodell in der Lage ist zu verstehen, ja, was mache ich denn damit? Mhm. So, und dann war es das im Grunde genommen schon. Also es ist jetzt keine Magic, aber das hat halt unglaubliche Auswirkungen und man kann seinen Chef damit direkt glücklich machen, ne? Und prahlen, so, guck mal, was ich geschafft habe.
Ja, aber das ist
halt, was mich so begeistert hat, war, wenn du das irgendwie machst und du kannst im Grunde genommen jede Geschäftslogik zugänglich machen zu einem LLM, weil, also als ich das mir überlegt habe, war ich schon ziemlich aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, what the fuck, sky is echt the limit jetzt. Und du kannst im Grunde genommen alles machen. Und ich glaube, auf dieser Seite Model Context Protocol SDK sind auch sehr, sehr viele Beispiele, wer das jetzt gerade quasi anwendet. Ne? Also du hast dann, Jira, glaube ich, habe ich gesehen. Die bieten dann quasi auch einen MCP-Server.
Aber
also ihre Ticketbearbeitung.
Was ich mich jetzt halt noch frage, ist, was mache ich jetzt damit? Also okay, der kennt jetzt mein Datenbankschema und jetzt kann ich meinem LLM Fragen zu meinem Datenbankschema stellen. Zum Beispiel, ne? Oder wie, was, also wo ist jetzt der Benefit davon, wenn der jetzt meine Web-API kennt oder so?
Ja, zum Beispiel. Und, ja. Also wenn du ganz, also erstmal finde ich es ganz spannend dafür, um wirklich Daten auszuwerten. Mhm. Das heißt, du willst verschiedene Reports irgendwie haben und brauchst dafür eine Datengrundlage.
Ja.
Die kannst du damit relativ einfach zusammenbauen. Und wenn du ganz mutig bist und du gibst dann dem LLM sogar Schreibzugriff auf deine Datenbank, dann kannst du beispielsweise sagen, ja, guck mal hier, der Auftrag von dem Thomas, ne, der hat jetzt hier 50 Waschmaschinen bekommen, ist da schiefgelaufen. Dann kannst du sagen, okay, ich sehe schon hier, dieses Statusfeld ist einfach falsch, schick das, mach mal den Inkrement von 50 bitte runter auf 1, sodass er nur eine Waschmaschine bekommt. Dann macht dann automatisch das Update dafür. Mhm. Das heißt, eigentlich wirst du so ein bisschen entlastet von diesem Low-Level-Thinking und Low-Level-Monkey-Processing und du bist dann mehr auf einer
das ist eine andere Abstraktionsebene.
Auf einer höheren Ebene und beschäftigst dich dann wirklich mit dem Subject. Mhm. Und du bist dann mehr so auf der Welle, dass du eher kreative Arbeit leisten kannst. Und wirst halt nicht mehr dadurch belästigt.
Mein Gedanke war eher so in die Richtung, du hast uns eben auch in der Pause gezeigt, dass du auf deinem iPhone jetzt dieses Perplexity AI quasi installiert hast.
Ja.
Und was so ein bisschen ein besseres Siri darstellt. Ne? Also es ist auch ein Large Language Model quasi, was aber Zugriff hat quasi auf alle deine Daten auf dem iPhone.
Ja.
Und trotzdem arbeitet es ja auch in der Cloud. Das heißt, für mich ist es eigentlich so, die werden wahrscheinlich jetzt nicht MCP intern verwenden, aber es hat ja im Prinzip den gleichen Zweck irgendwie. Ne? Also deine ganzen Apps auf deinem Handy, egal ob das jetzt irgendwie dieses Apple-Karten-Ding ist oder E-Mail oder sowas, die können ja alle mit dem Ding reden.
Ja.
Und du könntest ja sowas auch jetzt zumindest für deinen lokalen Rechner auch selber bauen. Ne? Du gibst irgendwie Zugriff auf dein Dateisystem, vielleicht machst du noch eine Verbindung zu deinem Gmail-Client oder Outlook oder was auch immer, vielleicht zu deinem Azure DevOps und dann bist du, glaube ich, schon sehr mächtig, was du machen kannst.
Ja, was
ne?
mir
sagst da irgendwie, schick mal hier dem Manuel hier meinen letzten Stundenzettel oder sowas. Ne? Dann guckt er direkt im Dateisystem nach und macht hier das und das noch. Und
was mir da gedanklich noch fehlt irgendwie bei diesem Konstrukt ist, ich installiere jetzt zum Beispiel diesen gerade genannten MCP SQL Server. Und der kennt jetzt das Schema davon. Aber um jetzt zum Beispiel Daten dort einzufügen, muss er ja immer noch wissen, dass es sich um eine SQL Server Datenbank handelt.
Ja.
Weiß der das? Ich dachte, das wird durch das Protokoll wegabstrahiert.
Nee, mit dem Protokoll gibst du ihm quasi nur eine Kommunikationsschnittstelle. Aber du beschreibst ihm schon, was er damit genau machen kann.
Mhm.
Also das habe ich bei meinem MCP-Server dann auch gesagt. Ich habe gesagt, hier kannst du alle möglichen Queries ausführen, um auf SQL-Basis, um Daten zu lesen.
Mhm.
Bin dann sicherheitshalber noch hingegangen, habe dann wirklich auch einen User erstellt, der wirklich eine Read-Rechte hat, weil na, man muss schon ein bisschen dadurch vorsichtig sein.
Ja, sagen die
aber dann auch weiß er das Homepage. Bescheid.
Ja.
Mhm. Aber dann weiß er Bescheid und dann reicht ihm das quasi auch.
Ja. Das sagen die tatsächlich auf der Homepage auch von diesem Server. Also so, lass die Datenbank lokal laufen, gib dem keine Rechte und nur das, was unbedingt sein muss und guck dir die Logs hinterher genau an und so, was der gemacht hat. Also das ist auch Version, muss man auch noch dazu sagen, ne? Version 0.1.0 Preview 12 oder so. Also jetzt wahrscheinlich noch lange nicht production ready. Finde ich aber trotzdem echt ganz spannend. Ja, ich könnte mir das einfach auch so ein bisschen als Hilfeersatz vorstellen, wenn du so eine richtig fette API hast, wie irgendwie, was hast du gerade gesagt, hast du irgendeine Fluglinie oder so genannt?
Ich hatte Airbnb genannt.
Airbnb hast du genannt, achso, ist keine Fluglinie, ja, okay, aber ich gehe mal davon aus, dass die trotzdem eine sehr fette API haben, dass du da wahrscheinlich auch viel schneller reinkommst, wenn du
dich
damit unterhältst, anstatt irgendwie dich die Doku zu
fräsen. Also es geht hier um vor allen Dingen um eine gewisse Form der Orchestrierung einfach. Du hast halt lose gekoppelte einzelne Services oder halt größere APIs und du bist in der Lage, die eben auf kreative Art und Weise so miteinander zu verbinden, dass du halt im Nachmittag fertig bist, wo du quasi andernfalls, was weiß ich, Millionen Zeilen von Plumbing-Code hättest schreiben müssen, du wärst nach Monaten nicht fertig gewesen.
Ja.
Und wo ich mir das beispielsweise wirklich gut vorstellen kann, ist ja wirklich auf DevOps zum Beispiel, dass du in der Lage bist zu sagen, hey, sag mal, gibt es irgendwelche komischen Sachen in den Logs? Jetzt irgendwelche merkwürdigen Exceptions, die jetzt 100.000 Mal aufgetreten sind, wo du dann quasi deine Alerts nicht mehr schreiben musst. Oder du kannst ihnen sagen, pass auf, alle 10 Minuten guck mal bitte in die Logs nach und gib mir mal irgendwelche neuen Anomalien, die du findest. Und der macht dann intern bei sich vielleicht dann irgendwie so ein kleines Python-Skript, wo er dann so einen Timer von 10 Minuten setzt. Oder macht es halt im Visual Studio Code mit einem
Ja, sagt, erstell mir einen Dashboard irgendwie für die und die Funktionalität. Ne? Also würde ja auch gehen, dass du ihm quasi in dem Sinne so beschränkte Schreibrechte gibst und sagst irgendwie, erstell mir hier so ein Dashboard in Azure DevOps.
Das heißt, Model Context Protokoll, es geht nicht nur um das Model, also um die Schema-Definition, sondern du bindest es quasi wirklich als Datenquelle an. Ne?
Es ist eine Funktion eigentlich, bindest du an. Ne? Also das Model steht dafür, glaube ich, nur für die Large Language Models irgendwie so. Ne? Also
Okay, verstehe. Ja, okay, das ist natürlich wäre dann wahrscheinlich echt das Killer-Beispiel. Ne? Also du hast jetzt irgendwie hier den tollen Copilot oder AI Assistant, und sagst, und da konnektiere jetzt bitte noch Azure DevOps zu. Und dann sag mir mal, warum diese Zeile Source Code hier so ist und nicht so.
Oder
er guckt im Ticketsystem nach und sagt, ja, weil der
Peter Müller. Zum Beispiel, wenn du hier in Visual Studio GitHub Copilot-Ding da, wenn du auch MCP einbinden kannst, dann könntest du den ja verbinden, zum Beispiel mit Application Insights und ihm sagen, guck mal in Application Insights nach den ganzen Exceptions irgendwie und guck mal, ob du die irgendwie fixen kannst im Code. Ne? Dann wird es alles binden und gehen.
Oder macht zumindest ein Ticket auf.
Ja.
Das habe ich ja mal gehasst in Jira, ne? So Tickets zu erstellen.
Oder Paperless, haben wir ja auch letztes Mal drüber geredet. Ne? Könntest ja auch dafür ein MCP schreiben quasi und dann kannst du lokal irgendwie fragen, dann machst du vielleicht noch einen zweiten MCP-Server, der irgendwie PDF-Dateien irgendwie auslesen kann oder so, wenn es nicht vom Modell selber schon unterstützt wird. Und dann kannst du sagen, ja, sag mir mal, wie viel ich letzten Monat hier für Strom irgendwie gezahlt habe. Und dann guckt er automatisch, sucht er Rechnung, Strom, liest das PDF aus, guckt auf den Betrag. Doch, ziemlich cool.
Oh ja. Wir müssen schnell nach Hause und da irgendwelche Anwendungen mit hacken.
Ja, aber das ist wirklich so. Ne? Also als ich mir das so überlegt habe, ich mir auch gedacht, so, also da habe ich erstmal gestockt. Ne? Dann war ich so überfordert, dass ich erstmal gedacht habe, dann, was kann ich jetzt machen? Ja, womit fange ich an im Grunde?
Ja, erstmal Zugriff auf alle meine Bankkonten.
Ja, das ist
auf alle meine Verträge.
Weil das habe ich mir gedacht. Ne? Also momentan implementieren das wohl ziemlich viele damit und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du da wirklich Anwendung hast, die einfach sehr viel miteinander verbinden und dann bist du natürlich total abhängig von solchen LLMs.
Ich habe jetzt
so, wenn die ausfallen, dann würde ich sagen, hast du ein kleines Problem.
Da habe ich jetzt auch eine Neuigkeit gelesen, irgendwie, dass Visa jetzt wohl auch so Zahlungsdienste anbieten will für Bots und so AI-Assistenten und so. Wahrscheinlich dann so eine Art Kreditkarten, wo du vielleicht bestimmte Limits oder sowas eintragen kannst, die direkt damit verbinden kannst. Interessant. Ich hatte noch eine Anmerkung und eine Frage. Also einmal hattest du ganz am Anfang gesagt, dass es ein bisschen ein Problem ist mit dem Kontext-Window quasi, ne? Dass es leicht dann voll wird und dann fängt er an, irgendwie Delulu zu werden und Sachen zu vergessen. Da kann ich nur empfehlen, die Google Gemini-Modelle, die neueren, zum Beispiel 2.5 Pro oder es gibt auch dieses Flash, was ein bisschen günstiger ist. Die haben mit 1 Million Tokens wirklich ein sehr, sehr großes Fenster. Also da passt schon ziemlich viel rein. Das könnte man vielleicht mal ausprobieren an der Stelle. Also deutlich größer als jetzt OpenAI und so. Und die andere Frage ist, du hattest irgendwann am Anfang etwas gesagt von so einem Open Web UI oder wie heißt das? Open Web UI. Kannst du vielleicht mal sagen, was das ist.
Das ist doch im Grunde genommen so ein so ein Open-Source-Client quasi, gibt dir so eine Schnittstelle wie GPT und du kannst es lokal bei dir ausführen und kannst verschiedene LLMs dagegen schalten. Und dann, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt quasi dieses Frontend nutzen und zusammen halt entweder mit meinem eigenen lokalen Sprachmodell oder beispielsweise mit DeepSeek oder GPT-4 oder U3, keine Ahnung, oder Claude oder irgendwas. So, dann läuft dieser Client quasi lokal bei dir. Und das LLM im Grunde genommen, wenn du es möchtest, auch, wenn du die entsprechende Hardware dafür besitzt. So, und dann kannst du natürlich hingehen, in diesem Open Web UI und das dann ausstatten mit MCP-Server-Tools, ne, die dann also entweder dann lokale Geschäftslogik quasi publizieren, und das kannst du natürlich dann verbinden mit dem LLM, das du zugeschaltet hast. Mhm. Na, also das LLM selbst führt das ja im Grunde genommen nicht aus, sondern es gibt ja nur quasi das Kommando. Ne? Also, dass es sagt, ich möchte jetzt hier dieses Tool ausführen oder ich möchte dieses Tool ausführen, und zwar mit diesen Parametern, oder er wertet die Ausgaben, die zurückkommen, quasi aus. Derjenige, der das dann ausführt und das auch zulässt, ist ja der Client. Das wäre dann quasi Open Web UI oder LibreChat. Ich glaube, LibreChat hat das auch schon direkt out of
scope implementiert. LibreChat habe ich, glaube ich, auch mal genutzt, ja.
Ich habe da auch nochmal so eine Frage hier von der Seitenlinie aus. Jetzt habe ich das ganze Zeug da irgendwie angebunden und konnektiert und denke mir, ich bin ja nicht völlig bescheuert und schicke irgendwie alles, was ich da an Daten habe, zu irgendeinem online gehosteten Model, wo ich dem Anbieter vielleicht nicht vertraue, oder noch schlimmer, der sogar in den USA sitzt oder so. Habt ihr Erfahrungen damit, diese Modelle lokal laufen zu lassen?
Nur schlechte
Erfahrungen. Weil es einfach zu inperformant ist, ja.
Ja, ich habe es halt auf einem NAS mal versucht.
Habe ich auch mal versucht. NAS, ja, für Paperless hat nicht funktioniert. Okay, mein NAS ist aber auch irgendwie ein
Pentium. Ja, ich habe auch Pentium sehr schwaches. Ich habe da schon wirklich das allerkleinste Modell, was ich irgendwie finden konnte, in der kleinsten Quantifizierungsstufe da irgendwie. Und das war immer noch extrem langsam. Also er hat irgendwie, weiß nicht, eine Viertelstunde lang war die CPU auf 100%, um dann irgendwie 10 Wörter oder sowas zu generieren.
CPU oder GPU, was hast du da?
Der hat keine GPU, also es ist rein CPU. Ach so,
okay,
ist offen,
ja. Okay, aber wenn ich jetzt irgendwie so einen geilen Mac Studio kaufen würde mit so einem 40-Core-Grafik-Dingen, ist es wahrscheinlich ein bisschen schneller, ne? Aber immer noch nicht vergleichbar zu den Online-Dingern.
Das ist halt kein GPT-4-Niveau, ne, was du dann bekommst. Also die sind ja mit wesentlich weniger Parametern trainiert. Aber für einfache Sachen, also ich denke, so ein SQL-Statement kriegt der quasi schon hin, aber du kannst mit ihm nicht über Attack on Titan philosophieren.
Was immer das auch ist. Oder du hast mir das vorhin schon gesagt, was das ist. Das
ist eine Anime-Serie.
Das ist eine Anime-Serie, natürlich.
Oh Gott.
Ich dachte, da spricht man Anime aus. Habe ich zumindest mal irgendwo gehört. ja, okay. Ja, und was muss ich denn jetzt machen, um da irgendwie die Mega-Performance zu kriegen? Da muss ich mir dann 5 irgendwie NVIDIA 5080 RTX-Karten reinkloppen oder so.
Also das Apple-Gerät klingt doch schon ganz gut dafür, ne?
Ja, ich höre nämlich auch so häufig, dass die gerade dafür beliebt seien. Ne? Dann gibt es ja dieses LM Studio für Mac, der auch alle möglichen Modelle relativ easy ans Laufen kriegen soll.
Ich glaube, sonst mit der 5070 Ti bist du, glaube ich, schon ganz gut dabei irgendwie.
Es kommen auch immer mehr wirklich Open-Source-Modelle, die extrem stark sind bei relativ wenig Ressourcen. Also die hängen zwar jetzt den kommerziellen noch so immer ein bisschen hinterher, aber es gibt viele Experten, die vermuten, dass sich das bald umdrehen, dass einfach die Community, dadurch, dass sie viel, viel größer ist, irgendwann die kommerziellen Anbieter da überholen wird. Und das Ganze bei deutlich weniger Ressourcenaufwand. Und man hat ja auch immer mal wieder so Neuigkeiten gehabt, wo dann irgendwelche Modelle mit einem Zehntel der Parameter oder sowas eine vergleichbare Leistung hatten wie andere Modelle. Ne? Also vielleicht muss man da einfach nochmal ein Jahr oder so abwarten, bis man da wirklich auf normaler Hardware wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse bekommt.
Ja, aber halluzinieren die da nicht? Wie verrückt, wie ich damals mit der Lebensmittelvergiftung, mit der Fischvergiftung.
Mit den Brainboost-Pillen. Ja, wie gesagt, also die kommen halt langsam, sind jedes Mal nähern die sich mehr den kommerziellen an von der Leistung und auch was jetzt Halluzinieren und so betrifft. Und ja, hoffentlich werden die überholen.
Aber wie kann man das denn verbessern? Ich meine, du kannst niemals mit einem, sag ich jetzt einfach mal, ne, mit einem lokalen Sprachmodell an die Qualitäten rankommen von den GPT-4, was ja wirklich dann in Rechenzentren läuft. Oder doch? Meinst du, es wäre möglich? Modell, ja, also, das so einen großen Kontext besitzt, quasi anzugleichen?
Ich glaube schon, dass das möglich sein kann. Die Frage ist dann natürlich, ob es dann zu diesem Zeitpunkt nicht wiederum ein Modell gibt, was dann halt doch die ganze auf einer H100 oder sowas läuft und dann halt nochmal doppelt so gut ist. Und dann willst du irgendwie dein lokales Ding dann doch nicht nutzen. Selbst wenn es jetzt auf dem Niveau ist von aktuell dem 4O, wenn es dann die nächste Generation gibt, dann willst du auch das GPT-5 irgendwie haben und nicht mehr das scheiß 4O.
Schon spannend. Schön. Ja, da passiert einiges, ne? Nachdem wir jahrelang immer nur über .x-Releases von Visual Studio Updates gesprochen haben, die da irgendwie hier ein neues Knöpfchen hatten und so.
Aber gut, einen .x-Release können wir vielleicht noch reinbringen, weil wir es am Anfang des Podcasts besprochen hatten.
Schieß los.
Oliver hat ja schon gespoilert, .NET 10 Preview 3 ist draußen. Woohoo. Und die bringen endlich die lang ersehnten Extension Properties. Also es ist noch nicht irgendwie Extend Everything, aber zumindest Extension Properties. Was war das nochmal? Wir haben ja die sogenannten Extension Methods, wo ich also noch zusätzlich Methoden an existierende Klassen so virtuell dranhängen kann, die mir im Visual Studio dann ganz normal so angezeigt werden, als wenn sie zu der Klasse gehören würden, die aber in einer separaten Klasse irgendwie implementiert ist, ne? In so einer Static-Methode mit diesem speziellen this-Modifizierer. Und was da halt immer fehlte, ist unter anderem, dass man das auch mit Properties machen kann, dass ich also Properties noch an Klassen zusätzlich dranhängen kann. Mhm. Und das ging allein von der Syntax her schon nicht. Und ja, lange war ja geplant, so eine große Erweiterung, Extend Everything, dass man also wirklich nicht nur Properties, Methoden, sondern auch alle möglichen anderen Sachen dranhängen kann. Und das haben sie jetzt nicht gemacht, aber immerhin Properties kommen und dafür gibt es eine neue Syntax. Du kannst in Zukunft innerhalb einer statischen Klasse kannst du so einen Abschnitt hinzufügen, der heißt Extension. Mhm. Dort gibst du dann in Klammern ab quasi, was du erweitern möchtest, also zum Beispiel IEnumerable. Und dann kannst du innerhalb dieses Blocks, wir haben so einen Blogpost verlinkt, da kann man das sehen, kannst du dann angeben, alle Properties, Methoden und so weiter, die ich da irgendwie noch reinhängen will und deren Implementierung. Also ich finde es jetzt nicht schlecht von der Syntax. Ist, finde ich, besser als diese vorhandene Extension-Method-Syntax.
Ja.
Und wahrscheinlich haben sie sich auch dabei gedacht, dass man das in Zukunft dann noch weiter erweitern kann für die ursprünglich geplanten Features.
Zumindest hast du nicht mehr diese hässliche Sys-Schreibweise.
Genau.
Das ist dann schön gescoped in der Extension und hast halt deine geliebten Properties.
Ich war so froh, als ich mir endlich auswendig merken konnte, wie das funktioniert. Und jetzt soll ich mich hier dran gewöhnen.
Das kann Rider doch bestimmt automatisch in Zukunft umwandeln.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, also das ist so das eine super Feature. Ein anderes kleines Feature, was ich aber auch ganz praktisch finde, ist das Null Conditional Assignment. Und zwar haben wir diesen Null-Conditional-Operator in C-Sharp, wo ich also sagen kann, ich habe irgendeine Variable x und die kann entweder einen Wert haben oder die kann auch null sein. Mhm. Und wenn ich jetzt davon eine bestimmte Property abrufen möchte, also x.y, mhm, und weiß aber nicht genau, ob jetzt irgendwie x null ist oder nicht und eigentlich
weil es ja nullable sein kann.
Genau, und ich sage vielleicht, okay, wenn das Ganze null ist, dann soll halt das Ergebnis auch einfach null sein. Aber ich möchte jetzt nicht da irgendwie einen if oder sowas drumherum schreiben. Dann gibt es ja diese Syntax x Fragezeichen Punkt y.
Ja.
Das ist dieser, dieser null conditional operator. Mhm. Und der gibt einfach dann null zurück, wenn halt x null ist. Und ansonsten gibt es halt x Punkt y zurück. Mhm. Den kann ich aber bisher immer nur quasi auf der rechten Seite von der Zuweisung verwenden in C-Sharp. Also Wenn ich das Ergebnis irgendwie einer Variablen zuweisen will, dann geht das. Aber ich könnte jetzt nicht das selber für eine Zuweisung benutzen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, x Fragezeichen Punkt y ist gleich 3. Und dann zu sagen, wenn das jetzt irgendwie das X befüllt ist, dann befülle auch irgendwie diese Property und wenn nicht, dann ignoriere es einfach.
Mhm.
So, und das wird jetzt auch möglich sein.
Also das ist eine Syntax, die finde ich ganz cool, die finde ich auch logisch, das erschließt sich mir auch sofort. Ich weiß jetzt zwar nicht, wofür ich das jemals benutzen soll.
Ich finde es ein bisschen dirty, ehrlich gesagt, und gefährlich.
Ja, ich meine, weil du weißt jetzt am Ende nicht.
Doch total.
Ja.
Du läufst doch da wirklich in irgendwelche Fehler rein, möglicherweise.
Ja.
Also eigentlich finde ich es besser, das wirklich konditionell abzufangen. Dann siehst du das direkt, wenn du den Code inspizierst. Und das geht möglicherweise einfach direkt so im ganzen Boost irgendwelcher anderen Codezeilen verloren. Also ich finde es ein bisschen, ich meine, es ist nice, ne? Also du sparst dir ein paar Lines of Code, finde ich, aber am Ende.
Oliver, du hast früher auch nicht on error resume next benutzt in Basic.
Du hast früher Basic benutzt, raus.
Wir haben früher damals die Try-Catch-Blöcke einfach leer gelassen und haben die Fehler verschluckt, aber heute sind wir weiser.
Und wenn du wenn du diesen Try-Catch dann um jede einzelne Zeile machst mit dem leeren Catch-Block, dann geht dein Programm einfach immer weiter.
Ich gebe dir recht, Oliver, ich finde es auch ein bisschen dirty. Also ich habe jetzt auf den Link, den wir in den Shownotes haben, mal wieder draufgeklickt und da ist ja dieses Beispiel Update Age, wo Nullable Customer reingegeben wird, ne, und er sagt jetzt Customer Fragezeichen Punkt Age gleich New Age. Und eigentlich müsste die Methode ja, wenn man es jetzt präzise benennt, nicht heißen Update Age, sondern Update Age if Customer is not null. Und ich frage mich auch, warum sollte ich das aufrufen, wenn ich doch weiß, dass der Kunde null ist. Also
ich, ja, das Beispiel finde ich auch nicht so
gelungen. Beispiel mir
fällt jetzt auch kein gutes Beispiel ein.
Mir fällt auch keins ein. Deswegen habe ich, das war meine erste Frage, wofür benutze ich das denn jetzt? Okay, ich finde die Syntax gut und ich finde es auch schlüssig, dass das so funktioniert. Aber ja, wofür? Ich spare mir den Null-Check, okay. Aber wenn ich als 5 Properties habe, würde ich wahrscheinlich doch eher sagen, if Customer ungleich 0, mach die Updates.
Ich finde es scheiße.
Ganz im Ernst. So drastisch würde ich es nicht sagen.
Das, ja doch,
komm, ich meine, das bestimmt auch halt irgendwann verwenden.
Ja, sicher, wenn ich irgendwie nachts am Programmieren bin, ich einfach nur nach Hause und Feierabend mache, dann mache ich das vielleicht, ja. Aber am Ende zahlst du den Preis dafür, weil du hast dann irgendwie Code, du siehst die Sachen nicht richtig, nur weil du dir vielleicht eine Zeile irgendwie sparen wolltest. Wo du dann wirklich gesehen hättest, ja, if das Null ist, dann tschö, ja. Mhm. Das spricht einfach eine ganz andere Sprache, als irgendwie so ein kleines Fragezeichen, das da versteckt irgendwie ist. Und du wunderst also nachher stundenlang nach Debuggen, beim Debuggen, ja, warum funktioniert das oder funktioniert das nicht?
In dem Post ist auch ein GitHub-Issue verlinkt, wo dieses Feature quasi vorgestellt wird. Ja. Und da kannst du ja einen Daumen runter voten. Es gibt aktuell 93 Daumen hoch und 3 Daumen runter. Und sogar 19 Herzen.
Ich gebe einen Daumen runter. Weißt du, die Gen Z, die programmiert vielleicht so. Aber nicht mit uns, nicht mit dem Commander.
Die Gen Z spricht nur noch mit LLMs oder macht Urlaub.
Vibe-Coding.
Vibe-Coding?
Wie, ne? Vibe-Coding.
Was ist das denn?
Wenn man mit LLMs quasi so programmiert, ne?
Das also nennt man Vibe-Coding?
Ja, genau.
V-I-B-E?
Ja.
Okay.
Beispielsweise Cursor. Das ist doch, glaube ich, Cursor ist doch, ich weiß nicht, wer der Marktführer jetzt ist bei diesen Anbietern, ob das jetzt der GitHub Copilot ist oder Cursor, aber ich glaube, Cursor ist, glaube ich, noch populärer irgendwie. Mhm. Und dem sagst du dann quasi, ja, schreib mir jetzt hier ein schönes, hübsches Frontend, um meine Daten anzuzeigen. Und dann machst du das halt oft mit Python oder was du halt irgendwie möchtest.
Ja.
So, und am Ende kommt wirklich was raus, was funktioniert.
Häufig.
Aber ja, vielleicht sogar ziemlich häufig, aber du bist halt nicht in der Lage, das zu warten, ne? Weil du hast halt eine wirklich Top-Level gemacht.
Brauchst du ja nicht. Kannst du der LLM sagen, hier geht nicht richtig, mach mal anders.
Ja, aber irgendwann geben die auch auf, ne? Und ja, produzieren ja halt einen Haufen Scheiße und du hast keine Struktur da drin und
ja,
dann wissen die das selbst nicht mehr. Das erinnert mich ein bisschen damals an Lightswitch.
Ja, aber dann bilde ich noch so ein Model-Kontext-Protokoll da an und sag, wir finden mal raus, warum das jetzt nicht geht.
Ja, wenn es alles so einfach wäre.
Wenn das Model das nicht rausfindet, das ist ein Model zu schlecht.
Wenn, ja. Wenn meine Oma 4 Reifen hätte, wäre es ein Bus. Ist er aber nicht.
Ja. Wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er die Katze gekriegt.
Richtig.
Berühmtes Stromberg-Zitat.
Vibe-Coding.
Nee, das kann ich noch nicht, den Begriff. Ich finde es auch, ich finde diesen Ansatz irgendwie ganz spannend, aber ich glaube schon, dass es doch echt hilfreich sein kann, wenn man diesen Code, der dahinter herauskommt, lesen kann. Ne?
Ja, also ich, also wenn du mich fragst, ich finde das schon ganz spannend, dieses Thema. Also vor allen Dingen auch, dass du einen LLM als Entwicklungsunterstützung hast, aber nur wirklich für Aufgaben, die einfach lästig sind, irgendwie Copy, irgendwie Properties von links nach rechts zu kopieren oder mach mal einen schönen Unit-Test, weil da sind die echt fix drin,
ja.
Unit-Tests zu machen, weil die finden halt Shit.
Ja, ich bin hier auf einen Reddit-Thread, also wenn ich nach Vibe-Coding suche, ist der dritte Treffer irgendwas bei Reddit und dort steht, ich lese das jetzt einfach nur kommentarlos vor, Vibe-Coding ist die nächste Stufe von, ich packe mir hier irgendeine Node.js-Scheiße mit 1 Million Abhängigkeiten rein, die ich nicht durchblicke.
Richtig.
Das hat der Oliver gesagt.
Das könnte wirklich von mir sein.
Ja. Ja, mag sein, also, ich kann es nicht beurteilen, ich mache das so nicht.
Ganz im Ernst. Also wenn ich mir das angucke, die produzieren halt wirklich Code, aber das, was da rauskommt, ist halt momentan noch nicht unbedingt wartbar.
Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt irgendein Junior-Entwickler nimmst, der gerade irgendwie die Abschlussprüfung zum Fach Informatiker Anwendungsentwicklung gemacht hat und sperrst den in so eine Kammer ein und sagst, mach mal hier die Software, dann kommt da wahrscheinlich das Gleiche bei raus, ne? Vielleicht.
Ja, die sind halt, ja, keine Ahnung. Also sie sind schon irgendwie fix und die werden halt auch irgendwie besser.
Nur nicht so schnell.
Aber die sind halt nicht dafür da, um dich zu ersetzen. Die sind halt wirklich so wie dein Wingman irgendwie, ne? Und manchmal haben die auch vielleicht ganz gute Ideen, was so Architektur betrifft oder die können halt schneller in irgendwelche APIs reingucken. Und für sowas ist es halt ziemlich gut. Aber deine eigene Aufgabe, nämlich die des Denkers oder des Architekten oder so, ich glaube, die wird in Zukunft noch wichtiger als vorher. Also du wirst schneller damit auf jeden Fall, aber es braucht halt Leute, die das Ganze irgendwie überblicken können und durchdenken können von Anfang bis Ende.
Das müssen wir uns zumindest immer wieder einreden.
Ja, also ich...
Sonst geht es uns am Ende wie den Bergmännern.
Nee, aber ich sehe es wirklich so, ne? Also die machen dafür noch viel zu viel Scheiß und sind zu langsam. Aber irgendjemand hat das doch gesagt, ne? Dass irgendwie gegen Ende des Jahres wären angeblich die KI uns Softwareentwicklern einfach überlegen.
Kennen uns ja gar nicht.
Genau. Nee, ich glaube das aber auch nicht.
Keine Ahnung.
Also für Monkey Coding ja, aber um jetzt Strukturentscheidungen zu treffen oder Architekturentscheidungen zu treffen, würde ich sagen, zweifle ich sehr an.
Ich glaube auch, das wird noch ein bisschen was dauern.
Zumindest
bis in Rente. Es geht zwar sehr schnell, die Entwicklung, aber ja, dieses letzte bisschen, das ist so ein bisschen wie hier Apple, die irgendwie vor 2 Jahren oder sowas angekündigt haben, wie sie ihr ganzes Siri irgendwie ersetzen wollen, ne? Und jetzt merken sie doch, okay, so ganz einfach ist es vielleicht irgendwie doch nicht so, ne?
Oder wahrscheinlich zumindest nicht so, dass wir es als Produkt rausbringen, was dann jeder Mensch in seiner Tasche hat und was dir dann irgendwie... Sie gemerkt,
dass wenn du nicht aufpasst, dann erzählt das Ding halt irgendwie ein super Scheiße oder fängt an, einen User zu beleidigen. Dann haben gesagt, so können wir es nicht rausbringen.
Denke ich auch, ja. Oder spricht plötzlich Wahlempfehlungen für Donald Trump aus oder so.
Wir kriegen es aber auch nicht raus, weil wir es irgendwie nicht wissen, wie.
Ja. Das glaube ich halt auch.
Momentan irgendwie so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne?
Ja.
Und momentan steht überall AI drauf, das ist irgendwie so ein Arschgeweih.
Mhm. Schön ist, dass wir das schon so oft erlebt haben, weil wir schon so alt sind.
Ja.
Ich weiß auch noch, wo überall SOA drauf stand. Wisst ihr noch? Wir waren mal bei einem Projekt, wo der Teamleiter hatte irgend so eine Zeitschrift hier abonniert, irgendwie, was weiß ich, Informatik aktuell oder irgendwie sowas. Und da war in jeder Ausgabe ging es immer um SOA. So SOA, 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 Service Oriented Architecture. SOA, SOA, SOA. Und dann irgendwie so nach so ein paar Jahren wurden daraus Microservices, ne? Und dann jahrelang aber nur darüber gesprochen und so. Und am Ende merkt man, es ist alles irgendwie nicht so gut und man sollte das vielleicht alles nicht so.
Und vorher war es das Semantic Web.
Ja, richtig. Ja, genau, Semantic Web. Ja. Habe ich ein witziges Erlebnis mit. Da war ich mit einem Kollegen, den wir alle kennen, auf der CeBIT, die gab es damals noch. Und da hat das Fraunhofer-Institut irgend so ein, weiß ich auch nicht mehr, irgend so eine Anwendung vorgestellt, irgend so eine Desktop-Anwendung, die irgendwie was ganz Tolles mit Semantik Web konnte. Und wir sind dann dahin so und haben uns das so angeguckt und haben uns dann mit dem Menschen auf diesem Messestand unterhalten und der war irgendwie so typisch in so Business-Manier und sagte, ja, wir haben hier das ganz tolle Anwendung und hier bla 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 und so. Und dann haben wir gesehen, dass in der Desktop-Anwendung oben links war das Standard-Icon, das Anwendungen haben, wenn du mit .NET Frameworks eine WinForm-Anwendung erzeugt hast und das Icon nicht ausgetauscht hast. Und dann haben wir irgendwie gefragt, ist das eine .NET-Anwendung? Und dann hat er uns angeguckt und hat gesagt, ach, seid ihr Softwareentwickler? Und haben gesagt, ja, klar, wir sind auch .NET-Entwickler. Und dann hat es so eine Sekunde gedauert, da hat er eine ganz andere Körperhaltung angenommen, so die ganze Körperspannung war weg. Und er stand dann so wie so ein schlaffer Sack und sagte, ach so, ja, ja, hier haben wir einfach so zusammengeklöppelt und so, das ist halt irgendeine Scheiße und bla, 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 bla. So nach dem Motto, ach, den kann ich das jetzt eh nicht verkaufen, dann können wir ja die Wahrheit sagen. Fand ich sehr sympathisch, ja. Ich weiß zwar nicht mehr, was das für eine Anwendung war, aber es war ganz lustig.
Sehr gut.
Ja, damit sind wir am Ende angelangt, unserer kleinen Show.
Tja, Rundshow.
Ja. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Kennt ihr das Lied? Nee. Kann sich ja jeder zu Hause nochmal anhören. Wir dürfen es leider nicht einspielen wegen GEMA.
Wir haben noch andere schöne Lieder gemacht mit der KI.
Richtig. Soll ich mal gucken, ob ich da hier eins habe?
Spiel doch mal das mit diesem, mit der E-Gitarre.
Ist es das hier? Nee, das ist es nicht.
Mach mal I Hate Your Code, das ist doch unser größter Hit.
Ich muss mal hier die Knöpfe drücken, was ist das hier? Was ist das?
Nee. Hast du vorhin
angefangen? Ja, das hier?
Ja.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Ciao. Hate on the code.
Mann in Gaza, klingt wie meine Tochter beim Streiten. Ich kotze, wenn ich dich seh. Ich hoffe, dass du verreckst. I hate on the code. I hate on the code.